Was für ein wunderbarer Einstieg in das Thema heute Abend. Da fühle ich mich ziemlich gut aufgehoben hier bei euch mit diesem Thema und mit der Richtung, in der dieser Abend gehen soll. Das Thema dieses Abends war ja sich einmischen in gesellschaftliche Entwicklungen als Mann mit Werten. Das fand ich etwas männlich formuliert. Und habe es für mich so mal als Überschrift genommen: mit Werten die Welt verändern. Und weil ich nun mal Prediger bin und Theologe bin, kann ich es nicht lassen. Ich möchte gerne mit euch einen biblischen Text angucken. Jesus hat immer viele Gleichnisse erzählt, Geschichten erzählt. Das liebe ich an ihm. Seit ich ein Kind bin, liebe ich Geschichten, bin selber Geschichtenerzähler und benutze gerne so Geschichten, genau wie Jesus, um Wahrheit rüberzubringen. Schauen wir uns mal das bekannteste Gleichnis an, was uns das Neue Testament anbietet. Lukas 10, Vers 30 bis 35. Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen, so wie er war. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Und er ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf und hob ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: verpflege ihn. Und wenn du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Man könnte sagen, Jesus gibt uns hier 3 Philosophien, an denen wir uns als Menschen orientieren können. Aber ich finde die Philosophien alleine gar nicht so spannend. Philosophien sind Meinungen. Menschen haben Meinungen. Und Meinungsfreiheit ist uns ja ganz besonders wichtig, immer zu allem unsere Meinung zu sagen. Was ist deine Meinung? Hier ist meine Meinung. Hinter unseren Meinungen, hinter unseren Philosophien stehen Werte. Meinungen kann man beliebig austauschen. Ja, da warst du gestern noch links, jetzt bist du heute rechts. Und jetzt warst du noch dat, jetzt bist du dat. Dann hast du früher so geredet, jetzt redest du heute so. Kost doch nix. Kost doch nix. Dürfen doch alle unsere Meinung sagen. Aber Werte. Werte kosten was. Dein Haus, das ist ein Wert. War nicht umsonst, oder? Und da achtet man dann sehr, sehr drauf. Ne? Werte, das kostet dann schon wirklich einen Preis. Jetzt zitiere ich schon zum 2. Mal heute Abend, wollte ich gar nicht, Paulo Coelho, den brasilianischen Schriftsteller. Er hat mal gesagt: die Welt wird nicht verändert durch deine Meinungen, sondern durch dein Vorbild. Genau das ist der springende Punkt. Unsere Werte, wenn die unsere Philosophien prägen, dann werden wir zu Vorbildern. Also jetzt, das muss nicht für die ganze Welt sein, für deine Kinder, für deine Nachbarn, für wen auch immer. Und das ist etwas, was die Welt berühren kann. 3 Philosophien, denen wir hier begegnen in dieser kurzen Geschichte, über die wir kurz nachdenken wollen. Philosophie der Räuber, erstens. Die Philosophie der Räuber sagt: was deins ist, wird meins. Ganz einfach. Und der Wert, der dahinter steht, ist: ich bin mir wichtig und du bist mir egal. Ich bin mir wichtig, du bist mir egal. Es geht gar nicht um dich, es ist nichts Persönliches. Ist nicht, dass wir dich nicht leiden können. Ist nicht, dass du was Doofes gesagt hättest. Ist nicht, dass du meine Frau irgendwie komisch angesprochen hast. Ist nichts Persönliches. Ich will einfach das, was du hast. Du bist mir egal und ich bin mir wichtig. Da können wir jetzt hier in diesen frommen Räumlichkeiten das tun, was Christen manchmal gerne tun. Wir können darüber philosophieren, wie schlimm diese Welt geworden ist. Kriminalität, Diebstähle, Drogenhandel direkt am Schulhof, Einbrüche nehmen zu, Menschenhandel. Ja, heute müssen sich Polizisten treffen und Sonderkommissionen bilden, um über Dinge wie Taschengelderpressung miteinander zu reden und nachzudenken an den großen Schulen unserer Republik. Aber ich möchte gar nicht so lange dabei verharren, darüber nachzudenken mit euch, wie schlimm diese Welt geworden ist und wie böse alles da draußen ist, weil es ist ja nicht nur im kriminellen Bereich zu finden. Ja, es ist ja eine Philosophie, die geht ja weit über den kriminellen Bereich hinaus. Überall da, wo das Hauptmotiv ist, aus anderen Menschen Profit zu machen. Wenn ich in anderen Menschen meinen Vorteil sehe, meine Verdienstmöglichkeit sehe, dann sind wir bei dieser Philosophie, bei diesem Wert. Ich bin mir wichtig, du bist mir egal. Vielleicht brauche ich dich, um meine Ziele zu erreichen. Vielleicht brauche ich dich, um mit meiner Firma erfolgreich zu sein. Aber eigentlich bist du mir egal. Das Einzige, was mir wichtig ist, das bin ich. Menschen, die sich auf Kosten von Schwachen profilieren, Mobbing nennen wir das auch, und viele, die dann dazu schweigen, ja, ich profiliere mich. Menschen, die dem Mittelstand angehören und eigentlich doch ein ganz gutes Auskommen haben. Klar gibt es immer noch Wünsche, die offen bleiben. Klar, ein bisschen mehr geht immer. Klar hätten wir gerne noch diesen Wagen oder jenen Urlaub. Aber die dann rumschimpfen auf die Hartz-IV-Empfänger und die Schmarotzer und da ganz vieles drüber zu sagen zu haben. Ich bin mir wichtig und du bist mir egal. Das ist die Philosophie der Räuber. Ich könnte weiter darüber reden, dass Banken auf Lebensmittel spekulieren und auf der anderen Seite des Globus es Menschen verhungern, dass man auf Staatspleiten wetten kann. So viele Dinge, wo es nur um eins geht, nämlich um meinen Profit. Ich. Und Menschen sind mir egal. Der Wert, den uns die Bibel mitgibt, vom Buche Genesis bis zum letzten Kapitel angefangen, ist, dass der Mensch unfassbar kostbar ist. Der Mensch ist das Kostbarste überhaupt, was es gibt. Die Religion hat das noch nicht entdeckt und die christliche auch nicht, wenn es denn nur Religion ist. Die macht den Menschen immer gerne nieder, er muss ein Wurm sein, da ist Gott ganz. Ne? Der Mensch muss immer schön mit der Fresse in die Matsche, da gehört er hin. Ich bin ein Wurm, ich bin so elendig, ich bin gar nichts. Das hat uns nicht geholfen. Das hat uns nicht geholfen. Und es ist auch nicht das, was die Bibel uns zeigt. Ja, erlösungsbedürftig ist der Mensch. Ja, ist zu großen, zu schlimmen Dingen in der Lage. Keine Frage, das zeigt sie uns schonungslos. Aber seine Identität, sein Wert ist doch ein ganz anderer. Man stellt sich das mal vor. Man muss ein bisschen hebräisch denken, um das verstehen zu können, weil es ist so abgefahren. Gott macht diesen schicken Garten. Perfekte Natur und er setzt Adam da hinein. Alles perfekt, keine Krankheit, alles perfekt. Es ist nichts passiert, keine Sünde, keine Schlange, keine Frauen. Nur, ja, war ja so. Nur Gott, der vollkommene Schöpfer, der nie Fehler macht, der vollkommene, allmächtige Gott und Adam. Und ich sag mal so, es war für Pfingstler und Charismatiker sowieso das Paradies. Ja, die haben ja manchmal so, ach, wir machen lieber die Augen zu im Gottesdienst und wenn wir Gott anbeten, immer so alle ausblenden. Ich und der Herr Jesus ist ja, ne, das hat Adam pur gehabt. Es gab nur ihn, es gab den lieben Gott und es gab eine hammerbombenschöne Natur ohne irgendwelche Probleme. Und jetzt passiert was, das ist für uns als Deutschdenker fast nicht auszuhalten. Wir denken ja mehr so schwarz-weiß, so abgrenzend. Der Hebräer denkt ja ein bisschen mehr überlappend. Gott guckt sich den ganzen Laden an und wird selbstkritisch. Und es fallen diese Worte. Er sagt, es ist nicht gut. Er guckt sich sein Werk an. Bis dahin hat er gesagt, siehe, es ist sehr gut. Von unserem Gott können wir auch lernen, sich selber anzunehmen, zu sich zu stehen und sich auch mal zu freuen, wenn dir was gelungen ist. Kannst du alles von Gott lernen. Hat er voll gemacht. Aber jetzt sagt er, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ja, wie kann das denn sein? Du hast das doch gemacht. Das ist doch deine Schöpfung. Wir haben noch keinen Teufel, dem wir für irgendwas die Schuld geben können. Keine Schlange und keine Frau. Alles, was wir hier haben, ist das direkte Resultat dessen, was du gerade geschaffen hast. Ich finde das so stark. Und wisst ihr, was Gott eigentlich sagt? Ich werde mal ketzerisch, aber eigentlich nicht. Indirekt sagt er, ich reiche nicht dem Adam. Der braucht noch was anderes. Ich habe ihn geschaffen als mein Gegenüber. In meinem Bilde. Aber der braucht noch was anderes. So wird der Kerl nicht glücklich. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Und so schenkt Gott ihm die Eva. Und nicht nur war die Eva jetzt wirklich eine wunderschöne Frau, und der Adam ist voll abgegangen. Boah, das ist jetzt genau so, ne? Kann man ja nachlesen. Sondern er nennt sie Eva, die Mutter aller Lebenden. Und was das ja bedeutet, Gott schenkt ja nicht nur dem Menschen einen Menschen, sondern in Eva schenkt Gott dem Menschen die Menschheit. Ein unfassbares Geschenk. Das größte Geschenk Gottes an die Menschen sind immer Menschen. Und als er uns das größte Geschenk der Erlösung geben wollte, brauchte er wieder einen Menschen. Und da konnte er keinen geeigneten finden, da ist er selber Mensch geworden. Es geht nicht ohne Menschen. Es geht immer um Menschen, seit der Schöpfung. Und das ist der springende Punkt. Gott gab uns Dinge, damit wir sie gebrauchen. Dieses Mikro, das benutze ich einfach. Das liebe ich nicht. Und wenn es kaputt geht, dann müssen wir ein anderes kaufen. Ja, so. Das ist austauschbar. Gott gab uns Dinge, damit wir sie benutzen, und er gab uns Menschen, damit wir sie lieben. Und das ist genau das, was in dieser Welt so falsch läuft und was der Teufel geschafft hat, mit der Menschheit zu machen. Nämlich, dass wir heute die Dinge so sehr lieben und Menschen benutzen, um Dinge zu kriegen. Das ist die Philosophie der Räuber. Was deins ist, wird meins, wenn ich es kriegen kann. Weil ich bin mir wichtig und du bist mir egal. Ich will dein Zeug. Das ist keine gute Philosophie und kein guter Wert, der dahinter steht. Naja, gehen wir mal zu den Frommen. Das wird jetzt bestimmt besser. Die Philosophie der Frommen ist die, was meins ist, bleibt meins. Der Wert dahinter ist, ich bin mir wichtig, du bist mir egal. Jetzt aber mal langsam. Die Philosophie klingt etwas anders. Ich gebe zu, sie klingt etwas nach Karneval. Meins bleibt meins. Das finden nur die lustig, die genau wie ich in Rechtschreibung nie so gut drauf waren. Aber der Wert ist ja genau der gleiche. Ich bin mir wichtig, du bist mir egal. Das unterscheidet sich ja überhaupt nicht von der Philosophie der Räuber oder vielmehr von den Werten der Räuber. Vielleicht hatten diese Frommen zu viel Schiss zum Klauen. Oder sie sind auch schon von Kindesbeinen an, hatten das gar nicht nötig. Eltern haben ein bisschen was dargestellt und man kam nicht so auf die schiefe Bahn. Aber eins haben sie doch gemein mit den Räubern, nämlich sie leben nur für sich. Der Räuber sagt, was deins ist, wird meins, du bist egal. Der Fromme sagt, was meins ist, bleibt meins und du bist egal. Der Wert, die Menschenverachtung, die dahinter steht, ist genau das gleiche wie bei den Räubern. Diese Frommen konnten eins sagen, sie konnten sagen, ich habe ja nichts getan. Das sagen wir so gerne, Kinder sagen das gerne, meine Enkelkinder sagen das. Und meine Tochter regt sich dann immer fürchterlich auf, wenn sie sagt, was ist denn hier? Und sagt, ich habe nichts gemacht. Als ich noch ganz jung war, so Teenager, in der Gemeinde aufgewachsen, damals war das so, wenn wir unseren Glauben mit anderen teilen wollten, dann haben wir so evangelistische Veranstaltungen organisiert. Und dann haben wir gerne einen eingeladen, der hat sein Zeugnis gesagt. Und das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, aber damals war es total angesagt. Die wurden richtig rumgereicht von Stadt zu Stadt, jemand zu haben, der, bevor er Christ wurde, ein richtig schlimmer Finger war. So ein Mafia-Paten oder so ein Drogendealer oder so ein Ganglord oder so ein richtig, richtig, richtig schlimmer Finger. Und dann hat er uns den ganzen Abend von seinem schillernden Leben früher erzählt. Aber dass er sich dann bekehrt hat und hat uns dann gesagt, was er jetzt alles nicht mehr macht. Nun raucht er nicht mehr. Er nimmt keine Drogen mehr, kein Rumhuren mehr, keine Gewaltexzesse mehr, keine Banküberfälle mehr, keine Betrügereien mehr. Ich habe mich schon damals gefragt, was macht er denn jetzt den ganzen Tag? da sind doch unglaubliche Kapazitäten frei geworden. Ich fand, darüber wurde wenig geredet, sondern es ging drum, also wenn man einen richtig guten wollte, nahm man so einen richtig schlimmen und dann hat er sich bekehrt und so, das war's. Das war so die Zeit, die Älteren werden sich erinnern, von Nicky Cruz und David Wilkerson und diesen Geschichten von Leuten, die von der schiefen Bahn kamen und sich dann bekehrt haben. Und jetzt kein Lügen, kein Stehlen mehr, kein Ehebruch mehr, keine Drogen, keine Gewaltspiele. Ja, aber entschuldigt bitte mal, bei mir hat das so eine Prägung ausgelöst, als wäre Christsein im Wesentlichen, was ich alles nicht mehr tue. Aber Christsein besteht überhaupt nicht aus Dingen, die ich nicht tue, sondern mein Christsein besteht aus Dingen, die ich tue. Christsein ist eine total aktive Sache. Wir lesen, dass Jesus eines Tages mit den Menschen reden wird und sagen wird, ich war krank, ihr habt mich nicht besucht, ich habe gehungert, ihr habt mich nichts zu essen gegeben, ich war nackt, ihr habt mich nicht gekleidet. Ja, aber wann denn? Ja, und er wird sagen, was ihr einem der Ärmsten nicht getan habt, das habt ihr mir nicht getan. Weichet von mir. Sie aber werden sagen, aber Herr, wir haben doch gar nichts getan. Er aber wird sprechen, eben. Weil wir sind nicht in der Christus-Nachfolge, um nichts zu tun, sondern wir machen uns Gedanken, wie wir unser Leben leben mit den Werten, die uns an die Hand gegeben werden. Dieses Gleichnis von Jesus ist es wirklich brillant. Ich glaube, wenn ich nur noch eine Predigt halten dürfte in meinem Leben, meine letzte, ich würde wieder über diesen Text sprechen, wie auch heute Abend, weil es hat so viele Dimensionen. Wenn man nur das Gleichnis nimmt, zugegebenerweise kann es schnell ein bisschen flach werden. Ja, so ein bisschen offensichtlich. Ja, man hätte helfen sollen. Ja, der Samariter, lieber Kerl, man hätte helfen sollen. So, Punkt. Aber es gibt hier viel, viel mehr. Warum erzählt Jesus diese Geschichte eigentlich? Ein Mann kommt zu ihm, ein ganzer Frommer. Und er sagt, was muss ich tun, um deiner Meinung nach, um in den Himmel zu kommen, um das ewige Leben zu haben, was muss ich tun? Und Jesus, typischer jüdischer Rabbiner, beantwortet die Frage mit einer Gegenfrage und sagt, naja, was steht denn geschrieben in deiner Bibel? Was liest du denn da? Und der Mann sagt, Gott lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Und Jesus sagt, super, mach es, Junge, mach das und du wirst leben, mach es. Klasse Antwort. Und dann kommt ein seltsamer Satz hier in Lukas 10, Vers 29. Dann sagt der Mann, er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Hä? Das ist zunächst mal, finde ich, schwer zu verstehen. Nochmal, der Mann stellt eine Frage. Was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Der Rabbi lässt ihn die Frage selber beantworten. Und lobt ihn dann und sagt, super Antwort, spitze, alles richtig gemacht. Könnt ihr mir mal sagen, an welcher Stelle jetzt hier ein Rechtfertigungsdruck entsteht? Warum muss dieser Mann sich rechtfertigen? Hätte Jesus jetzt gesagt, weißt du was, Alter, du willst Theologe sein? Das ist die dämlichste Antwort, die ich in meinem ganzen Leben jemals gehört hätte, habe. Und dann hätte er gesagt, er aber wollte sich rechtfertigen und sagen, ja, aber wieso... Will ich sofort verstehen. Jesus gibt ihm recht. Gute Frage, gute Antwort, Wiedersehen. An welcher Stelle entsteht denn jetzt Druck für diesen Mann, dass er sich rechtfertigen möchte? Ist doch hochinteressant. Ich glaube, dieses Rechtfertigen ist etwas, was wir Menschen bis heute gerne tun. Unser Nächsten lieben, sagt die Bibel, ja. Aber wer ist denn mein Nächster? Wer ist denn mein Nächster? Ich finde, es ist auch eine sehr, sehr moderne Fragestellung, heute noch mehr als damals. Es ist ja so leicht heutzutage, die Not zu relativieren und einfach nichts zu tun. Es gibt unfassbar viele Gründe, nichts zu tun. Die kann man gar nicht alle aufzählen. Leute rechtfertigen sich. Man redet mit ihnen, ich rede manchmal mit Leuten über Kinderprostitution, über schlimme Dinge, die in der Welt geschehen. Und die sagen, ja, schön, dass du das machst, Uwe, dass du dir auch diesen Idealismus so bewahren kannst, aber ach ja, es ist ja doch nur ein Tropfen aus dem heißen Stein. Und für jedes Kind, was ihr da befreit aus einem Bordell in Indien oder was weiß ich, ja, ist doch schön, ist doch prima. Aber verschleppen die Menschenhändler in Nepal 3 neue. Ihr löst ja das Problem nicht wirklich, das lässt sich nicht lösen. So. Und was tun diese Menschen meistens? Sie haben nicht einen besseren Plan. Dann würde ich meins schließen und würde mich ihnen anschließen. Nein, sie haben gar keinen. Sie haben eine Meinung. Sie haben eine Meinung, die ihnen erlaubt, alles nur für sich auszugeben, was sie an Geld haben, nicht zu spenden, nicht zu tun, nicht mit anzufassen. Ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Es gibt 1000 Gründe, nicht zu helfen. So ein Mobbingopfer in der Arbeit. Naja, irgendwie ein bisschen ist er ja auch selber schuld. Wie der sich da anzieht und wie der sich manchmal aufführt und so weiter. So ein bisschen ist er ja auch selber schuld. Und ich habe ja auch nicht mitgemacht. Ich habe ja nichts getan. Nee, ist klar, tun wir ja nie. Wir stehen nur daneben. Spenden, ja, spenden. Aber weißt du, selbst UNICEF hatte einen Riesenskandal vor 20 Jahren. Das wissen alle noch ganz genau. Das kommt ja alles gar nicht an. Das kommt ja alles gar nicht an. Das wissen wir alles genau zu beziffern. Es gibt so viele Gründe, nichts zu tun. Ich war einmal am Bahnhof in Düsseldorf mit einigen Pastorenkollegen verabredet. Und während ich da wartete, wir standen da so 3, 4, 5 von uns, kam ein Schnorrer. Und er sagte zu mir, ey Alter, hast du mal einen Euro? Ich griff dann in meine Tasche und, naja, ich hatte ein 2-Euro-Stück hier irgendwo in der Tasche und hab's ihm gegeben. Ja, für einen Hamburger, hat er gesagt, ein Euro für einen Hamburger. Ich sag, hier, kannst du 2 holen. Und ich guckte ihm in die Augen und sagte, ey Alter, pass auf dich auf, ja. Und er guckte so ein bisschen fast irritiert und sagte, ja, mach ich, danke, und war weg. Dann sagten die Kollegen, ein Kollege sagte, ach Uwe, du alter Sozialromantiker, du alter Linker, du. Weißt du denn nicht, denen soll man nichts geben? Ach, wusste ich nicht. Nee, soll man nicht. Der kauft sich da Drogen für. Ja, ist ja nicht leicht. Aber versteht ihr, was ich dann gesagt habe, ist, wisst ihr, wenn ihr was Besseres getan hättet oder wenn du mit ihm gesprochen hättest über einen Therapieplatz, den du vielleicht klar machen könntest für ihn oder ihm, ne? Es gibt so viele Gründe, so viele Richtigkeiten, die stimmen dir irgendwie auch, nichts zu geben. Aber weißt du was, wenn dieser junge Mann meine 2 Euro benutzt hat, dafür gibt es nicht viel Drogen, lass mich dir das sagen. Aber wenn er sehr erfolgreich war an dem Tag und hat einiges zusammengeschnorrt und hat sich im Bahnhofsklo im Düsseldorfer Hauptbahnhof den letzten Schuss gesetzt und er tritt vor seinen Schöpfer, dann würde es mir alles bedeuten, wenn er an diesem Tag einen Menschen kennengelernt hätte, der ihn nicht verachtet hat. Kein großes Ziel, oder? Keine weltverändernde Maßnahme. Ein Menschen, der mir die Augen geschaut hat und gesagt hatte, pass auf dich auf, Alter. Ein Mensch, von dem nur ein Funken Liebe und Menschlichkeit rüberkommt und keine Verachtung. Den soll man ja nichts geben. Und all diese Gründe, all diese vielen Gründe, nichts zu tun, sich nicht einzumischen, wie diese Affen hier auf den Leitern zu stehen und, also das in dem Sketch war das, ne, wenn jetzt einer das hört, den Vortrag und das nicht gesehen hat, das ist ja vielleicht missverständlich. Also ich habe gerade niemand beleidigt. Aber was für ein einfaches Schauspiel ihr euch da eingefallen lassen. Ich meine, simpler geht's ja nicht mehr. Ne? Diese schrecklichen Bilder und dann diese 3 Affen darstellenden Menschen. Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen. Wow, wie krass. Wie krass, wie krass. Und die Menschen haben so viele Gründe, nichts zu tun. Und wir Frommen haben immer noch einen mehr. Wir haben ja noch die Bibel, hinter der wir uns verstecken können. Ging schon im Dritten Reich super mit Römer 13. Ja, wir müssen ja der Obrigkeit untertan sein. Der springende Punkt ist der. Der Priester, der vorbeiging, war ein Sadduzäer. Der wohnte in Jericho, das war eine Priesterstadt. Und die Sadduzäer waren ziemlich dicke mit den Römern. Die hatten die Macht im Tempel in Jerusalem. Und die Sadduzäer, mit denen hat Jesus sich ja auch öfter angelegt, die Sadduzäer waren Anhänger einer total wörtlichen Bibelauslegung. Da gab es keine Ausnahme. Wenn dieser Mann auf dem Weg zum Tempel war und hätte diesem Menschen geholfen, hätte sein Blut angefasst, wäre er verunreinigt gewesen und hätte etliche Tage keinen Dienst tun können. Hallo? Das, was da passiert in Jerusalem, da kommen Leute aus der ganzen Welt, um Gott zu begegnen, um anzubeten, um Vergebung ihrer Sünden zu erwirken. Und da kannst du nicht mal eben auf dem Handy anrufen, ey Aaron, Alter, du glaubst ja nicht, hier ist jemand verunglückt und ich muss jetzt hier helfen. Ich muss mich jetzt unrein melden für 3 Tage. Wer ist denn auf Standby? Nee, das gab's alles nicht. Wenn du nicht kamst, dann fehlte da einer. Er durfte es gar nicht. Und wirst du was? Wenn dieser Mann in seinen Armen gestorben wäre und er hätte einen Toten angefasst, hätte er nie wieder Priester sein können. Seine gesamte berufliche Zukunft hing dran. Vorsichtig, wenn wir diesen Priester zu schnell verurteilen. Und auf einmal merken wir, in dem Kontext, wie Jesus dieses Gleichnis erzählt, ist das nicht so ein flaches, ja, man sollte helfen Ding, sondern das geht ja ans Eingemachte. Wisst ihr, was Jesus wirklich sagt? Ich sag's mal ganz krass, weil wir nur unter Männern sind. Was Jesus wirklich sagt, ist, pfeif auf den Tempel. Hier liegt ein Mensch. Knie dich neben ihn in sein Blut und in seinen Eiter. Denn mehr Worship, mehr Salbung, mehr Gegenwart Gottes wirst du in keinem Tempel dieser Welt erleben. Hier liegt das, worum es Gott eigentlich geht. Hier liegt das, worum es einen Tempel gibt in Jerusalem. Ein Mensch. In Vers 37 sagt Jesus diesem Fragesteller, so endet das Ganze. Wer hat denn jetzt geholfen? Und Jesus beendet das Ganze, den Dialog, und sagt, dann geh und mach es ebenso. Mach es, Junge, mach es, tu es, tu es. Nicht deine Meinung ist wichtig, die du diskutieren kannst und dazu Quellen angeben kannst. Dein Vorbild ist wichtig. Und dein Vorbild, das ist nicht was, was du dir morgens aufnimmst, vornimmst, so beim Aufstehen, so, ich muss heute ein Vorbild sein, ich muss heute wirklich, nein, das letztendlich schaffen wir das nicht. Aber deine Werte, das, woran du glaubst, das, was dir wertvoll ist, deine Werte, die machen den Unterschied. Und die Werte dieser Frommen, ob wir biblische Gründe zitieren können, um nichts zu tun, oder einfach die normalen Argumente. Der springende Punkt ist, die Frommen waren kein bisschen besser als die Räuber. Und dann kommen wir zur Philosophie des Samariters. Und ihr seht es kommen, die Philosophie ist, was meins ist, wird deins. Aber den Wert habe ich etwas anders formuliert. Werde ich gleich erklären, was ich damit meine. Der Wert ist, solidarisch Mensch zu sein. Das klingt jetzt ein bisschen abgehoben, ich weiß. Man könnte jetzt was Heroischeres draus machen, komme ich gleich zu. Solidarisch Mensch sein ist mir ganz, ganz wichtig. Dieser Samariter war ein heißer Typ, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er hat es zu was gebracht. Wir reden hier über eine Zeit, in der die Armut unfassbar groß war. Die Ausbeuter, die Römer, ließen dieses Land systematisch ausbluten mit ihren Zollstellen und was sie alles hatten. Es war ein unfassbar Unterdrückungsmechanismus, dieses Römische Reich. Und die Leute dort auf dem Land in Israel waren in absoluter Armut. Es war schlimm. Und dieser Mann, dieser Samariter, war trotzdem ein erfolgreicher Geschäftsmann. Hat es zu was gebracht. Der hatte Öl und Wein dabei. Das war nicht selbstverständlich. Der hatte ein Reittier, der konnte einen Blankoscheck ausschreiben und sagen hinterher zum Wirt, du, pfleg den Mann gesund und was immer es mehr kostet, hier, ich komme wieder, ich werde bezahlen. Ein Blankoscheck, der sagte nicht, du, kannst du mal abschätzen, wie viel das, ne? Hat er nicht nötig, konnte er so sagen, Blankoscheck. Ein reicher Mann, erfolgreicher Mann. Und erfolgreiche Leute sind oft nicht so spontan, habe ich festgestellt. Die haben immer Termine. Die haben wichtige Sachen zu tun. Der war unterwegs irgendwohin. Der ist da nicht rumgeritten und hat, Aber auf einmal war nichts mehr wichtig. Seine Termine nicht, sein Geld nicht, sein sauberer Anzug nicht. Und die Frage, die sich aufdrängt an dieser Stelle ist, warum würde ein Samariter so etwas für einen Juden tun? Diese Geschichte ist eine Unverschämtheit in den Ohren der religiösen Zuhörer der damaligen Zeit. Eine absolute Provokation, eine absolute Unverschämtheit. Das größte Wunder Jesu war nicht, Wasser in Wein zu verwandeln. Das größte Wunder Jesu war, solche Geschichten zu erzählen und erst nach 3 Jahren gekreuzigt zu werden. Das ist so provozierend. Warum würde ein Samariter so etwas für einen Juden tun? Naja, vielleicht war er ja so ein typischer, ich gebrauche jetzt einmal das Wort, was ich ja überhaupt nicht gut leiden kann, aber so ein typischer Gutmensch. So ein bisschen links, hatte so ein Bild, er wollte Superheld werden, Super Sammy oder so, ne? Ein super Wertemensch, boah, der konnte zu allem was Soziales sagen und so, na klar, einfach so ein moralisch überlegener Mensch. Er hat auch schon überlegt, weil er ein Unternehmer war, wie man das Ganze multiplizieren konnte und sagte, wir bräuchten ganz viele, die hier gucken, die das genauso machen wie ich und dachte schon darüber nach, irgendwas zu gründen, nennen wir es mal Arbeiter-Samariter-Bund oder so, aber wo schon klar wird, wer die Guten sind, nämlich die Samariter. Ich bin ja froh, dass die deutsche Bibel in dem Gleichnis, in der Überschrift, sie nennt ihn den barmherzigen Samariter. Das gibt der Text auch her. Die englische Bibel, da mag ich die Überschrift nicht so gerne. Jeder kennt in dem englischen Sprachwort the good Samaritan. Der gute Samariter. Vielleicht war das einfach nur ein ganz normaler Samariter. Vielleicht geht es hier überhaupt nicht drum, uns ein wahnsinnsmoralisierendes Vorbild vor Augen zu malen. Schau mal, was Jesus wirklich sagt in Vers 33. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Das griechische Wort und auch das hebräische Wort, was hier mit Erbarmen übersetzt wird, ist ein sehr tiefes Wort. Die Grundbedeutung dieses Wortes, das kommt von Gesundheit, das kommt von Darm oder Gedärme. Für den Hebräer ist der Darm der Sitz der Emotionen, der Gefühle. Für uns Deutschen ist es mehr das Herz. Ne? Ich liebe dich von ganzem Herzen. Der Hebräer würde sagen, ich liebe dich, ja, egal. Aber der Darm ist wo der Sitz der Gefühle, der Emotionen. Und ich mag das, ich mag diesen Gedanken sehr. Und wenn ich jemals die Uwe Schäfer-Übersetzung des Neuen Testamentes rausbringe, würde ich an dieser Stelle sehr nah am Grundtext, aber auch sehr modern übersetzen. Und würde übersetzen, als er ihn sah, da drehte sich ihm der Magen rum. Die alte Luther sagt, glaube ich, als er ihn sah, da jammerte er ihn. So, das ist nochmal fürchterlich altdeutsch, aber es ist so ein bisschen, als er ihn sah, da hatte er Erbarmen. Das klingt wieder so moralisch überwertig. Was für ein toller Hecht. Nein, ihm drehte sich der Magen rum. Etwas berührte ihn ganz, ganz tief. Wir nennen das heute Empathie. Und Empathie führt zu Solidarität. Hier ist ein Mann, der sich sagt, ich bin hier auf dieser Scheißstraße unterwegs mit Öl, mit Wein, mit einem Reittier, mit Bargeld, mit meinen Möglichkeiten. Das bin ich, der da liegt. Es ist eine reine Glückssache, dass ich das nicht bin. Es ist eine reine Glückssache. Heute er, morgen ich. Morgen kann ich genauso da liegen. Ich muss dieses Risiko immer wieder auf mich nehmen mit diesen Reisen. Das ist Solidarität, mich als Teil der Menschheit zu sehen. Es gibt schwarze Menschen und es gibt weiße Menschen. Es gibt eher gelbliche Menschen. Äußerlich haben wir viele, viele Hautfarben. Aber wenn wir die Fresse voller Blut haben, dann sehen wir schon alle sehr, sehr ähnlich aus. Das Blut eines jeden Menschen ist rot und wenn er davon überströmt ist, dann scheint die Hautfarbe nicht mehr so wichtig zu sein. Kann das sein? Ich will ihn nicht als das moralisierende Vorbild hier hinstellen. Ein Mann mit tausend Werten und der er sah sich dort liegen. Als er ihn sah, drehte sich ihm der Magen rum. Solidarität bedeutet, ich sehe mich in dem anderen. Empathie bedeutet nicht, dass Mitleid ist was anderes als Empathie. Mitleid heißt, du tust mir leid. Empathie bedeutet, ich bin bereit, das zu fühlen, was du fühlst. Ich versetze mich in deine Lage. Und er als reicher Mann auf dieser Straße konnte sich in die Lage eines ausgeraubten, halbtoten Mann versetzen. Und hier wird es wieder total brisant. Hier sieht man wieder die Unverschämtheit dieses Gleichnisses. Ich persönlich glaube, da kann man nicht zu rechthaberisch sein, aber ich persönlich aufgrund meiner Studie glaube Folgendes. Jesus spielt ein bisschen die Sadduzäer, die Priester, und die Pharisäer gegeneinander aus. Jesus selbst ist von Hause aus eher Pharisäer. Am See Genezareth groß geworden, in ihren Synagogen hatte er Lehrerlaubnis, da war er unterwegs. Am Anfang dachten die auch ernsthaft darüber nach, dass er wirklich der Sohn Gottes sein könnte. Er war eher von den Pharisäern. Das war so seine Denomination, seine Kirche, wenn du so willst. Die Sadduzäer glaubten nur an das, was in der Bibel wortwörtlich geschrieben stand. Das waren absolute Fundamentalisten. Was da nicht stand, das glaubten sie nicht. Und die Pharisäer waren auf eine Weise ein bisschen liberaler. Wenn die Tora sagt, dass man am Sabbat nichts tun darf mit seinen Tieren, dann sagten die Pharisäer, ja, aber wenn der Ochse am Sabbat in den Brunnen gefallen ist, dann darf man den schon rausziehen. Die hatten so Ausnahmen. Und teilweise war es total heuchlerische Ausnahmen, ja. Aber teilweise auch sehr, sehr sinnvolle Ausnahmen. Sehr, sehr sinnvolle Ausnahmen. Meine Güte, da ertrinkt dein Tier im Brunnen. Ein Geschöpf Gottes. Und man sagt, ja, tut mir leid, ist der Sabbat. Da wird Gott richtig sauer, wenn man das macht. Nein, es gab Ausnahmen. So, Jesus erzählt die Geschichte. Hier ist der Priester, der Sadduzäer. Er darf nicht helfen. Er muss zum Tempel. Er darf sich nicht verunreinigen. Und was glaubt ihr denn, womit die Leute jetzt gerechnet haben, wen Jesus jetzt da vorbeigehen lässt? Einen von diesen coolen Pharisäern, von denen mit der besseren Theologie. Jetzt kommt hier einer, der den Sadduzäern mal zeigt, wie abstrakt das ist, wie weit weg das ist, was die da glauben, wie unpraktisch das ist und warum der pharisäische Glaube dem weit überlegen ist. Hier kommt jetzt einer, der darf helfen. Und mein Gott, alle erwarten das. Und Jesus lässt einen dieser verhassten Samariter da vorbeigehen. Und sagt nicht, das ist ein unfassbar überlegener Mensch, sondern sagt, als er ihn sah, da drehte sich ihm der Magen rum. Nein, wir brauchen sie nicht, all die Frommen mit all ihren Theologien und ihren Meinungen. Wir brauchen einfach manchmal nur Menschen, die noch was spüren. Das ist krass. Das ist provozierend. Und die große Frage im Judentum damals wird auch noch gleich mitbeantwortet. Wer ist denn mein Nächster? Ist schon keine dumme Frage. Gott lieben den Nächsten wie sich selbst, das kam ja schon aus dem Alten Testament. Und im Alten Testament, dass Goliath nicht mein Nächster war, das war schon klar. Und dass die Philister nicht mein Nächster waren im Alten Testament, das ist schon klar. Und jetzt haben wir Judentum viele, 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 viele Jahrhunderte später. Und jetzt ist die Frage, ob denn auch jeder Jude mein Bruder ist oder nur mein Pharisäischer, also der in meiner Gemeinde, der richtig glaubt, so wie ich, oder? Und Jesus führt uns hier zurück zu einer Bruderschaft aller Menschen. Manchmal werde ich hart angegriffen von den Frauen, die sagen, oh, das ist doch alles Humanismus, Bruderschaft aller Menschen. Meine Gott, wenn ich das höre, ich habe nicht gesagt in Christus. Ich weiß schon, wer mein Bruder in Christus ist und dass das eine andere Ebene ist. Entspann dich, Karl-Heinz. Aber ich weiß, es gibt auch eine Bruderschaft in Adam. So alt wie der Garten Eden, als Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und wisst ihr, selbst der kaputteste, moralisch verwerflichste, fehlgeprägteste Mensch dieser Welt ist immer noch eine Ruine der Herrlichkeit Gottes. Und ich will etwas tun, was ich von meinen Freunden in Indien gelernt habe auf meinen Reisen. Ich will ihn begrüßen mit Namaste. Ich grüße das Göttliche in dir. Ja, er bleibt erlösungsbedürftig. Ja, wir brauchen Jesus. Karl-Heinz, entspann dich, weiß ich doch. Aber die Bruderschaft aller Menschen, solidarisch Mensch sein, ist, was hier gefordert war. Nicht die korrekte theologische Meinung zu haben. Gehe hin und tu es, sagt Jesus. Gehe hin und tu es, so wie Gott dich leitet. Krass. Lass mich so enden. Guck mal, wer da liegt an deiner Herzensstraße. Es ist ja manchmal sehr, sehr schwer. In dieser globalisierten Welt ist ja auch diese Frage, wer ist denn mein Nächster? Meine Güte, habt ihr allein diese Bilder vorhin gesehen? Überall auf der Welt ist Not, Kinder, Prostitution und überall sind so schlimme, schlimme Sachen. Wer ist denn mein Nächster? Jesus sagt und fragt diesen Fragesteller dann in Vers 36, als er das Gleichnis erzählt hat, wer von diesen dreien meinst du, ist dem, der unter die Räuber fiel, der Nächste geworden? Wieder sehr clever. Jesus dreht die Frage rum. Die Frage war, wer ist mein Nächster? Jesus fragt, wer ist diesem Mann ein Nächster geworden? Verstehst du? Mit anderen Worten, die Frage ist nicht, wer ist mein Nächster? 7 Milliarden Menschen, so viel Not, so viel Elend. Ja, man kann nicht alle helfen. Wer ist denn mein Nächster? Die Frage ist, wem bist du bereit, ein Nächster zu sein? Ja, was, überall, also wenn man da anfängt, man kann ja nicht, hallo, da liegt einer, da, an deiner Straße. Das könnte was mit dir zu tun haben. Das könnte ein Zeichen sein für das, wo Gott dich berufen hat. Und es gibt die äußeren Straßen und es gibt die Straßen unseres Herzens. Manches Mal spricht Gott zu, fragen mich Leute und sagen, wieso Kinderprostitution, wie kommst du zu diesem Thema? Und so ganz hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Ich sage immer, das Thema ist zu mir gekommen. Es lag an meiner Straße, an meiner Herzensstraße. Und da will ich mich erbarmen. Da dreht sich mir der Magen rum. In jedem Menschen das Ebenbild Gottes zu sehen. Wer liegt da an deiner Straße? Und mein Wert, solidarisch Mensch sein, mich in jedem Menschen ein Stück erkennen zu wollen und vor allen Dingen den Schöpfer erkennen zu wollen. Vor einigen Jahren war ich in einer Stadt namens Tscheb. Das ist eine Stadt ganz nah an der sächsischen Grenze, auf der tschechischen Seite. Dort blüht Kinderprostitution wie an kaum einem anderen Ort in der Welt. Vor allen Dingen Roma-Kinder werden dort gnadenlos ausgebeutet. Da fahren deutsche Sextouristen den ganzen Tag durch diese Stadt Tscheb und ich war da. Wir hatten so einen Suppenkücheneinsatz. Ich habe Kinder kennengelernt, habe mit ihnen gespielt und sah dann überall diese Deutschen rumfahren. Und wisst ihr was? Ich sag euch mal was, unter uns sind keine Frauen da. Ich wollte unfassbar gerne irgendjemand in die Eier treten. Ich war so wütend. Ich wollte irgendwann irgend so eine Autotüre ausreißen, den rausholen und zuschlagen. Und dann sprach Gott zu mir. Und glaubt mir, ich sage diesen Satz, dann sprach Gott zu mir, heute sehr, sehr selten. Aber es war so klar. Ich hörte so eine Stimme in meinem Herzen, die sagt, Uwe, solange du hast, bist du auf dieser Erde immer Teil des Problems. Aber diese Kinderschänder, diese, solange du Menschen hassen kannst, egal auf welcher Seite du vom Pferd fällst, bist du auf dieser Erde immer Teil des Problems. Mensch sein, solidarisch Mensch sein. Und wie viel mehr können wir das? Und die Frage ist, wer liegt da an deiner Straße? Wem bist du bereit, ein Nächster zu sein? Was darf dein Herz berühren? Und ganz zum Schluss. Mich beeindruckt dieser Samariter, ein typischer Unternehmer. Der machte einfach einen gründlichen Job. Der blieb nicht so auf der halben Strecke. Vers 35. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm, verpflege ihn Und wenn du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Mehr konnte man damals nicht tun. Er löste das Problem für diesen Menschen endgültig. Das war in einer Zeit unter römischer Besatzung. Wir leben heute in einer Demokratie. Heute würde man weiterdenken dürfen. Heute würde man die Frage stellen dürfen, sag mal, muss das eigentlich sein, dass an dieser blöden Straße andauernd Leute halb totgeschlagen werden? Können wir vielleicht mal irgendwie uns zusammensetzen? Können wir mal gucken, ob wir mal irgendwas auf die Beine stellen? Können wir mal irgendwie diese Straße absichern, dass das gar nicht erst passiert? Heute wäre der Samariter noch viel weiter gegangen, weil er war ein gestaltender Mensch. Was wird aus unserer Straße? Uns dafür einsetzen, dass die Straße sicherer wird. In Politik, in der Gewerkschaft, in der Elternpflegschaft deiner Kinder. Da kann man sich engagieren. Ich habe Schlussstrich und wir suchen Leute, die mit uns träumen, die Welt zu verändern, Kinder vom Strich zu holen, zu bewahren, zu befreien und Stimme zu verleihen. Es gibt so viel, was wir tun können. Ja, wir sollen uns einmischen. Ja, wir sollen uns einmischen. Römer 13, Obrigkeit, Untertan, das ist nicht mehr der König, das ist nicht mehr ein Besatzer. Wisst ihr eigentlich, wer unsere Obrigkeit ist? Die höchste Obrigkeit, die wir haben, ist das Volk und das Grundgesetz, was es sich gegeben hat. Der Regierung dürfen wir widersprechen. Ja? Respektvoll. Die Tage noch irgendjemand gesehen bei Facebook mit Riesenbildern. Das ist nicht meine Kanzlerin. Ich denke, du dumme Kuh, natürlich ist es deine Kanzlerin. Lies mal Grundgesetz, dann weißt du, dass es deine Kanzlerin ist. Das hat eine Mehrheit so gewählt. Kannst du gerne dahin kleben bei Facebook und dir cool vorkommen. Aber wenn du mich fragst, ziemlich dämlich. Ziemlich abseits jeglicher politischen Bildung. Das Volk ist die höchste Instanz, die wir haben. Und du lebst in einer Zeit und in einer Gesellschaftsform, wo dein Einmischen erbeten ist. Du sollst das tun, du darfst das tun, da bist du nicht mal im Widerstand. Da musst du nicht in den Untergrund und dich hinter Römer 13 verstecken. Du darfst den Mund aufmachen, du darfst in die Partei eintreten. Ich habe Freunde, möchte ich echt sagen, in allen Parteien. Manchmal ist das gar nicht so leicht. Wer mich kennt, der weiß, ich habe auch politisch eine Meinung und die wird oft nicht geteilt. Muss ich mitleben. Aber ich kenne Leute, ich weiß nicht, was die in der Partei haben. Doch, ich weiß es. Die sind da drin, die beeinflussen. Die haben ein Herz genau wie ich. Ich sehe den Bruder, ich sehe die Schwester, ich sehe die Agenda. Und auch wenn ich vieles nicht nachvollziehen kann, sehe ich, wie sie Teil der Antwort sind. Teil der Antwort. Von links bis rechts bis Mitte. Ist ja immer so eine Definitionsfrage. Ne? Ihr merkt, ich tanze auf einem Minenfeld, aber das tue ich auch gerne. Einmischen. Der Samariter hat das Problem gelöst. Er ging den ganzen Weg. Und einfach nur, indem wir bei Facebook posten, das ist nicht meine Kanzlerin, haben wir noch gar nichts getan. Noch gar nichts getan. Einmischen geht anders. Deine Meinung mit Verlaub interessiert mich nicht. Ich hatte mit 20 andere Meinungen, als ich heute hatte. Als 25-jähriger Prediger, habe ich vorhin noch gesagt, hatte ich alle Antworten. Heute mit 56 habe ich noch nicht mal alle Fragen. Meinungen, die kann wechseln Menschen wie Unterhosen. Aber Werte, die wir von Gott sehen und empfangen und nachvollziehen und da brennt unser Herz. Die sind uns wertvoll. Wenn die unsere Philosophie prägen dürfen, Männer, dann können wir die Welt verändern. Die Welt verändern im ganz Kleinen bis hin zum ganz Großen. Da muss sich keiner minderwertig vorkommen. Was kann ich schon? Nein, nein, du da, wo du bist. Wem bist du bereit, ein Nächster zu sein? Ich liebe dieses Gleichnis. Und das, was Jesus uns hier sagt, das bürstet mich im positiven Sinne auf Krawall und gibt mir die Hoffnung, dass in dieser schrecklichen, schrecklichen, traurigen Welt doch noch was geht Und ich brauche Hoffnung, um morgens diese Füße aus dem Bett zu kriegen. Ich brauche Hoffnung. Ich brauche eine Sicht. Jesus möchte uns das schenken. Ich würde gerne ein Gebet sprechen. Ich fühle mich gerade sehr bewegt innerlich. Mögt ihr mit mir aufstehen? Denn es ist nur ein Gott und nur ein Mittler zwischen Mensch und Gott. Der Mensch Jesus Christus. So sagt es uns dein Wort, lieber Jesus, dass du ein Mensch bist. Dass du uns verstehst. Und dass solidarisch Mensch sein wir am besten sogar von dir lernen können. Es gibt keinen Menschen in dieser Welt, den du verachtest. Ja, manchmal die Taten von Menschen. Und du weinst darüber, wie wir fehlgeprägt werden, wie wir beginnen zu hassen, wie wir die Fehler unserer Vorväter wiederholen. Aber uns verachtest du nicht. Du weißt warum. Du fühlst dich hinein in uns bis in die letzten Winkel unserer Seele, wie es kein Mensch sonst kann. Ich bitte dich, dass du diesen Vortrag nimmst und diese Gedanken nimmst, die jetzt hier so im Raum sind. Und dass du uns nicht nur so ein bisschen Betroffenheit und gleich plaudern wir und reden über das Fußballspiel, sondern dass wir das irgendwie mitnehmen können. Und dass wir mit dieser Frage gehen, wer ist mein Nächster? Beziehungsweise, wem bin ich bereit, ein Nächster zu sein? Dass wir morgens aufstehen mit dem Bekenntnis, ich bin ein Weltveränderer. Ich bin Teil der Lösung. Und an deiner Hand durch dieses Leben gehen und Teil der Antwort sind und nicht Teil des Problems. Ich bitte dich von ganzem Herzen. Ach, und ich danke dir, Mensch Jesus, dass du so gut verstehst, dass es bei dir Kraft gibt und dass im Gespräch mit dir wir auf einen richtig, richtig guten Weg gelangen können. Dass wir wie dieser Samariter sind. Ein Mensch, der handelt. Dankeschön. Amen. Dankeschön.